Einen schönen guten Tag, mein Name ist Chris Lohner, ich bin am 10. Juli 1943 in Wien geboren. Und was bin ich? Ha, ich bin viele.
Willkommen bei Lebende Legenden. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen, wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen. Von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende. Ein Monat, 4 Folgen, jeden Donnerstag. In der ersten Folge spricht Chris Lohner, Moderatorin, Schauspielerin und Schriftstellerin, die wohl bekannteste Stimme Österreichs. Über das Schicksal ihrer Familie unter den Nationalsozialisten, über Hunger und Entbehrungen in Wien der Nachkriegszeit und über die Abenteuer, die ihr trotzdem eine glückliche Kindheit ermöglicht haben. Lebende Legenden. Für alle, die hören, was bleibt.
Meine erste Erinnerung ist der Luftschutzkeller, die Sirenen, mit denen ich immer noch ein Problem habe, wenn am Nationalfeiertag diese Probenalarme sind, obwohl ich mich natürlich nicht wirklich erinnern kann. Aber das hat sich offenbar manifestiert in meinem Unterbewusstsein, dass das ein Geräusch ist, das ich eigentlich nicht mag. Dass man mir erzählt hat, dass ich im 43er Jahr ein Wunschkind war, das habe ich lang eigentlich nicht begriffen. Denn sie haben mich ja 42 gemacht, damit ich dann im Juli 43 auf die Welt komme, also mitten im Krieg. Und ich habe mir gedacht, wie kann man sich mitten im Krieg ein Kind wünschen? Und je älter ich geworden bin, beziehungsweise je länger ich das Ganze ein bisschen durchschaut habe, ist mir klar geworden, dass ja viele Männer sind nicht heimgekommen aus dem Krieg. Und da kann ich mir vorstellen, dass sich so manche Frau gewünscht hat, wenigstens ein Kind zu haben, eine Erinnerung an den Mann, der nicht mehr nach Hause kommt. Ich glaube, das muss dieser Mechanismus gewesen sein, weil sonst kann man sich das nicht antun. Es ist ja so, dass alles, was in der Kindheit passiert, in der ganz frühen Kindheit, weiß man ja nicht genau, ist das die eigene Erinnerung oder hat man sich das von den Erzählungen der Eltern, der Tanten, der Verwandten einverleibt. Ich weiß nur, dass wir aufs Land gekommen sind, weil ja 1944 wurde ja Wien bombardiert. Und für die Nazis war es ja besonders wichtig, dass Kinder erhalten bleiben, entweder als Gebärmaschinen oder als zukünftige Soldaten. Und darum hat man halt dann Mütter mit Kindern aufs Land verschickt. Es war eigentlich eine Umquartierung, aber das Wort durfte man nicht verwenden, wie ich dann nachher gehört habe. Und so sind wir drei, meine Großmutter, meine Mutter und ich, aufs Land. Meine schon wieder schwangere Mutter, weil offenbar gab es einen Heimaturlaub. Und dann sind wir nach Oberösterreich, nach Spital am Birn zu einem Bauern gekommen. Und dort ist dann 45 meine Schwester im Februar auf die Welt gekommen. 46 sind wir dann nach Wien, ins total zerstörte Wien, in ein Zinshaus, das noch intakt war, in dem meine Großmutter gewohnt hat, also die Mutter meines Vaters. Daneben war ein Haus, von dem ist nicht mehr viel gestanden. Und das war natürlich eine Passena-Wohnung im 5. Bezirk. Und dort sind wir dann hingekommen, zu dritt in dem Fall. Und meine Großmutter ist dann in ihre kleine Wohnung in den 10. Bezirk, auch eine Passena-Wohnung. Das ist einfach eine Wohnung mit Wasser und Klo am Gang, meistens ein Zimmerküche-Kabinett. Heute würde man das Substandard nennen. Und das Wasser hat man dann am Gang geholt und im Klo war man auch am Gang. Und ich finde, das ist eigentlich, es hat ein bisschen was vom Dorfplatz gehabt, die Passena. Das ist so wie jetzt im Internet, Facebook oder sowas, da hat man sich halt getroffen, hat gequatscht, hat seine Nachbarn natürlich alle gekannt, hat Leute ausgerichtet, hat geschimpft auf die Regierung oder auf sonst irgendwas Und ja, man hat sich getroffen. Es war, ich glaube, dass eine Bassena-Wohnung sehr sozial war. Weil jetzt, die Leute wissen ja nicht einmal in der Großstadt, wer ihr Nachbar ist. Mein Vater ist zwischen 46 und 47 zurückgekommen und er war ja gelernter Bibliothekar und wurde dann jüngster Volkshochschuldirektor und jüngster Erwachsenenbildner in Wien. In der Volkshochschule eben Margareten in der Stöbergasse. Mein Vater kam einmal, hatte offenbar Heimaturlaub, er war ja Sanitäter und er hatte offenbar einmal Heimaturlaub, da habe ich ihn kennengelernt, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, aber er hat mich kennengelernt, weil da konnte ich bereits sitzen. Da gibt es auch ein Foto, wo ich neben ihm sitze und grins. Und dann, als er heimkam, war das irgendwie so selbstverständlich, dass er wieder heimkommt. Wir haben ja alles viel selbstverständlicher genommen. Also das war ja kein großes Trara oder so. Wir waren ja nicht so eine aufgeregte, hysterische Familie. Und wir haben gehofft, nehme ich an, die Erwachsenen, dass er wieder heimkommt. Aber als er wieder da war, war er wieder da, fein. Und wir haben uns gefreut und ja, es war eigentlich ein normaler Alltag hat dann für uns begonnen. Denn viele Brüder, Männer sind ja nicht mehr nach Hause gekommen. Und bei uns war die kleine Familie ja sehr wohl dann komplett. Und das war ja in Wahrheit, hinterher betrachtet, ein Geschenk. Eine junge Dame war ich sicher nicht, ich war schon eine Rotzpippen, eine schlimme. Und ich selbst habe die Kindheit ja nicht als belastend, traurig oder irgendwas gefunden. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo niemand was hatte, wo Neid eigentlich überhaupt kein Thema war und wo wir auch nicht so behütet waren. Die Eltern haben andere Sorgen gehabt, als zu schauen, wo wir den ganzen Tag rumrennen. Und es war einfach so, dass der Vater natürlich eher den ganzen Tag nicht da war. Die Mutter war da, die Mutter war für uns da, was ich damals natürlich sehr begrüßt habe. Und es war insofern ein interessantes Familienleben, weil außer dem Radio gab es ja nichts. Also man ist ja zusammengesessen beim Essen und hat über Dinge geredet und niemand hat irgendwo in eine Glotze geschaut oder in ein Handy oder auf einen Computer. Also man hat absolut kommuniziert. Und ich habe natürlich als Kind auch die richtigen Bücher gehabt. Also ich habe die Bücher gelesen, die man als Erwachsener nicht mehr liest. Bibi Langstrumpf, Dschungelbuch, Nils Holgersens Wundersame Reise, Selma Lagerlöf und so. Also das war schon sehr bereichernd. Wir haben ja nichts gehabt. Aber auf das wurde immer geschaut. Und wir haben auch, wenn es irgendwie möglich war, sind wir Sonntag in, sofern überhaupt das damals dann schon offen war, in ein Museum gegangen oder also es wurde viel Wert auf Bildung gelegt, auf Erziehung, aber auf Bildungserziehung eigentlich. Sonst erzogen, glaube ich, haben wir uns irgendwie gegenseitig. Und ich war ja der schlimmere Teil von den Geschwistern, was mir ja auch öfter mehr Watschen eingetragen hat als meiner Schwester. Damals war ja die Watschen noch keine Verstümmelung oder eine Misshandlung, sondern es war ja an der Tagesordnung. Jeder hat mal eine eingefangen. Früher gab es die kleinen Kreisler, die es ja auch nicht mehr gibt. Und da konnte man ja nicht mit hinein als Kind, weil das ja sehr klein, schwarz, finster war und kein Platz. Und dann hat die Mutter einem halt dann abgestellt vor dem Laden und hat dann gesagt, bleib schön stehen, ich bin gleich da. Und ein anderes Kind ist auch mal abgestellt worden, ein kleiner Bub, und nach einer Weile, wir haben uns halt natürlich begutachtet, so gegenseitig angeschaut, und dann hat der Kleine gesagt, traust du weggehen? Und ich habe gesagt, ja. Und dann bin ich losmarschiert, war ich 5 Jahre. Und dann habe ich halt natürlich leider einem Polizisten die Adresse gesagt, und der hat mich natürlich dann heimgebracht, denn ich bin ein kleines Kind, das im 5. Bezirk allein spazieren geht, ist ja nicht die Tagesordnung. Und natürlich ist das aufgefallen. Und dann habe ich natürlich gleich einmal einen ordentlichen versohlten Hintern gehabt und war aber natürlich schon empört, weil ich gedacht habe, und ich habe es auch gesagt, ich verstehe es nicht, ich höre immer eure Geschichten und Märchen, wie die Eltern immer so glücklich sind, wenn sie ihre Kinder wieder haben. Und ich werde da verdroschen und habe natürlich gleich nur mal Ohrfeigen gekriegt und damit war die Sache gegessen. Ja. Und es war immer so, dass wenn ich bestraft wurde, hat meine Schwester gleich mitgeheult. Also wir haben dann beide geplärrt. Meine Mutter war eine fröhliche Frau. Sie war immer mit uns, also da bin ich sehr verwöhnt gewesen. Es gab immer ein Frühstück, es gab ein Mittagessen, die Mutter war einfach immer da. Und das fand ich eigentlich großartig. Sie war auch künstlerisch veranlagt, sie hat Mandoline gespielt, sie hat am Abend immer uns was vorgespielt, vorm Schlafengehen und selber auch gesungen. Das war eigentlich sehr vergnüglich. Was sie schon hatte, was ich weniger geschätzt habe, sie hat eine sehr lockere Hand gehabt. Also ich habe schnell eine Ohrfeige gekriegt. Da war sie schnell. Da war sie immer sehr schnell. Also das würde ich zum Beispiel, hätte ich ein Kind, würde ich das nicht tun. Aber das war damals normal. Und es ist ja auch so, dass die Eltern, meine Eltern damals aus der Zeit, die haben ja übernommen das, was sie von ihren Eltern gelernt haben. Und meine Mutter hat sich auch ihre Watschen gekriegt und es hat sie halt weitergegeben. Was ich nicht sehr schätze, weil ich glaube, dass mir hat das nicht wehgetan, aber ich war zutiefst getroffen, weil ich es oft ungerecht fand. Also es ist nicht der Schmerz der Ohrfeige, es ist auch die Ungerechtigkeit. Oder warum kann man das nicht bitte diskutieren? Das habe ich dann auch oft gesagt, können wir nicht drüber reden, was auch nicht gut angekommen ist. Das war ja noch diese Zeit. Und ich habe, glaube ich, noch mit 17 habe ich noch mal eine bekommen, weil ich um 1 Uhr früh heimgekommen bin. Also da ist die Hand auch nochmal locker rumgeflogen, ja. Ja, es war so, dass man irgendwann, als eben ich in dem Alter war, um in die Schule zu gehen, hat meine Mutter gesagt, eigentlich glaube ich nicht, dass ich das so möchte. Und da hat meine Mutter gemeint, was natürlich psychologisch der Wahnsinn war, geh mal hin und schau es dir an. Und ich wurde dann hingebracht und wieder abgeholt und habe dann gesagt, okay, ich habe es mir jetzt angeschaut und glaube nicht, dass mir das gefällt, ich bleibe jetzt zu Hause. Aber das war halt Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass ich fleißig war. Das, was mich interessiert hat, da war ich sicher fleißig. Aber es hat ja, viele Sachen haben mich nicht interessiert. Rechnen hat mich überhaupt nicht interessiert. Das interessiert mich bis heute nicht. Ich weiß genau, wenn ich heute meine Honorarnoten schreibe, müssen die kontrolliert werden, weil ich mich immer verrechne. Das ist nicht meins. Also diese, ich glaube, da habe ich voll ausgelassen. Und Turnen und Zeichen, diese Sachen haben mich interessiert. Und später dann, muss ich sagen, hat mich im Gymnasium hat mich Geschichte interessiert. Wir hatten einen tollen Geschichtslehrer, der war später Direktor vom Theater am Belvedere, der Dr. Ehrenbert Ganser, und der hat auch Philosophie unterrichtet. Und er war Jude. Und ich habe immerhin in den 59, 60 haben wir über den Nationalsozialismus gelernt. Wir wurden darüber aufgeklärt, was da passiert ist. Es wurde sogar ein Film aus dem KZ rausgeschmuggelt, den wir gesehen haben in der Schule. Und das war überhaupt nicht selbstverständlich für meine Generation. Denn ich weiß von sehr vielen Leuten, dass damals im Geschichtsunterricht wurde beim Kaiser aufgehört. Und insofern war das für mich sehr bereichernd, es hat mich auch unglaublich geprägt. Es wurde auch zu Hause darüber gesprochen. Mein Vater war ja ein Humanist. Und ich hatte wirklich die tollsten Lehrer, die man sich nur wünschen kann. Und das würde ich allen Kindern wünschen. Wir hatten Lehrer, die waren gar nicht so viel älter als wir, die uns bis zur Matura begleitet haben. Aber sie waren natürlich erwachsen. Aber die haben natürlich genau das erlebt, was ich als Kind auch erlebt habe. Und ich hatte Lehrer, und dafür bin ich noch heute so dankbar, die sich nicht an ihr Fach geklammert haben und gesagt, dieses Kind muss jetzt das können, egal. Sondern die haben gesagt, okay, die haben die Schwächen und die Stärken der Kinder zur Kenntnis genommen. und haben die Stärken gefördert und die Schwächen halt mitgenommen. Und ich weiß noch, wenn ich war noch bei einem 20-jährigen Matura-Treffen, wo der Mathematikprofessor gesagt hat, schau, ich habe dir den Vierer immer mitgegeben, weil ich gewusst habe, das wird nie was. Und wegen deiner nicht vorhandenen Leidenschaft für Mathematik wollte ich dich aber auch nicht durchfliegen lassen. Und das habe ich schon sehr geschätzt. Und das schätze ich bis heute. Und das ist sicher ein Teil von dem, was ich geworden bin. Weil ich bin sicher ein sehr offenes Geschöpf geworden, ein neugieriges Geschöpf, das also nicht mit Schallklappen durch die Welt rennt. Also Wien war ein Trümmerhaufen, der für uns Kinder sehr spannend war. Wir sollten ja nicht in die Ruinen hineingehen, das haben wir natürlich alle gemacht. War ja gefährlich mit Bomben und Minen, aber das hat uns ja nicht beeindruckt, wie ja überhaupt alles spannend war, was verboten war, was ja heute noch ist. Jedes Kind, dem man sagt, greif nicht auf die Herdplatte, wird hingreifen und dann endlich wissen, dass das wahr ist, dass die heiß ist. Man kriegt die Dinge ja nur mit Erfahrung mit. Nur in dem Fall, wenn wir auf eine Mine gestiegen wären, wäre die Erfahrung eine kurze gewesen. Aber wir waren natürlich überall unterwegs. Und Wien war einfach ein Trümmerhaufen. Ein echter Trümmerhaufen, wie man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Und dann kam etwas, was ich bis heute noch sehr bedauere, dass diese Abrisswut in den 60er Jahren begonnen hat, dass man nicht Wert darauf gelegt hat, alte Gebäude, die zwar ziemlich desolat waren, aber dass man die wieder hergerichtet hat. Die hat man einfach abgerissen. Es gab diese schöne Barockkirche auf der Wiener Hauptstraße in der Mitte, die Rauchfangkehrerkirche, die wurde einfach abgerissen. Und die hieß Rauchfangkehrerkirche, weil die, glaube ich, dort ihre Umgänge gemacht haben und ihre Umzüge. Und dann hat man das auf der Seite durch ein gesichtsloses Etwas, durch irgendeine Fassade ersetzt. Und so sind viele Dinge entstanden, die eigentlich nicht so wahnsinnig schön sind, immer noch, muss ich sagen. Und die schönen alten Sachen hat man nicht erhalten. Das ist natürlich besser geworden, aber die Sünden der Vergangenheit kann man ja nicht wieder gut machen. Die Bilder meiner Kindheit sind natürlich Bilder, die man heute nicht mehr sieht. Es sind viele invalide Menschen gewesen, denen ein Arm fehlt, ein Bein fehlt, die eine Augenklappe hatten. Aber die waren immerhin aus dem Krieg zurückgekommen, die Männer. Und ein Bild auch, das zum Alltag gehört, das waren die Trümmerfrauen. Die Frauen, die mit dem Kopftuch den Schutt weggeräumt haben. Und ich habe auch lange nicht gewusst, ich habe gedacht, das sind so freiwillige Helferinnen. Das waren Frauen aus Nazifamilien, die man dazu vergattert hat. Das habe ich lang nicht gewusst. Und die Ziegelhaufen, die waren ja überall, die hat man überall gesehen. Und Wien hat halt nach Staub gerochen, nach Nachkrieg. Wenn ich heute kann ich sagen, es hat nach Nachkrieg gerochen. Es war aber auch so, dass rund um Wien noch vieles grün war und viele Wiesen, die es halt nicht mehr gibt, wo auch schon gebaut wurde, weil ich war mit meiner Großmutter am Laherberg Brennnessel pflücken fürs Abendessen, Sauerrampfer für Suppe, weil das war unser Abendessen und wir hatten ja nicht so viel zu essen. Es war, die Leute sind näher aneinander gerückt, weil keiner was hatte. Also wenn man keinen Besitz hat, dann ist ja nichts dazwischen, dann kann man ja neben dem anderen sehr gut kuscheln, ne? Weil je größer der Besitz ist, rund um einen herum, umso weiter weg ist der Mensch, der Nächste. Weil dazwischen ist der Besitz. Und das gab's halt nicht. Wenn man irgendwas gehabt hat, hat man es halt mit dem Nachbarn geteilt. Man hat einander mehr geholfen. Und das ist ja nach der Pandemie, wo ich mir gedacht habe, die Pandemie ist eine gute Lehre wieder, dass man einander mehr hilft. Das hat genau die Schockstarre, in der Schockstarre hat es ein bisschen gewirkt. Und dann war es vorbei, dann ist es eigentlich Ärger geworden. Also ich finde, für mich persönlich sind diese Erfahrungen schon sehr wichtig für mein weiteres Leben, weil ich weiß, dass ich mit ganz wenig auskommen kann. Ich bin aber auch super gute Konsumentin und ich freue mich, ich mache auch gute Figur in einem Luxushotel, aber ich kann auch im Schlafsack mit der Stirnlampe durch Afrika marschieren, kein Problem. Natürlich, wir haben gehungert, weil ein Abendessen, ein tolles Abendessen, war eine halbe Margarinsemmel mit einem Wasserkakao. Das war ein Luxusessen. In der Stadt hatte man ja nichts. Die Leute am Land haben es ein bisschen leichter gehabt, die haben ein Stück Land gehabt, haben sie vielleicht Kartoffeln oder Gemüse angebaut. Wir hatten noch das Glück, dass wir Nachbarn hatten, die hatten einen kleinen Schrebergarten im 12. Bezirk. Und da waren wir ab und zu eingeladen. Und das war Paradies. Da gab es Gemüse und da gab es Obst. Und das war natürlich großartig, aber das hatte man in der Stadt nicht. Die Leute sind ja aufs Land gefahren mit Hamster-Rucksäcken, wie man das nannte, man ja auch Hamstern, wo sie halt ihre silbernen Kerzenleuchter oder sowas eingetauscht haben gegen einen Kilo Erdäpfel. Das war nicht so Hamstern wie zur Pandemie, wo die Leute Klopapier gesammelt haben. Bei uns war das einfach eine andere Geschichte. Weil auch das Klopapier gab es ja bei uns nicht. Bei uns waren das Zeitungen, die wurden zerrissen, ein Loch durchgemacht, Spagat und dann einem 100er-Nagel im Klo aufgehängt. Und ich erzähle ja dann gern, dass ich sage, es war sicher für manche Zeitung so die einzige Existenzberechtigung. Unser Leben ist besser geworden, als wir ausgezogen sind aus der Basener Wohnung und in einen Gemeindebau gezogen sind. Und da gab es sogar ein Badezimmer, weil bei uns war ja in der Basener Wohnung gab es einen Raum und der war Badezimmer und der war Aufenthaltsraum und Küche, der war alles. Und dann haben wir einfach plötzlich ein Kinderzimmer gehabt und ein Badezimmer und eine Toilette drinnen. Und das war eigentlich die Zeit, da war ich 7 Jahre alt, also das war ungefähr 1950, wo eigentlich das unter Anführungszeichen etwas bessere Leben begonnen hat. Und da hat man sich dann mit einem großen Hof innen, sehr grün mit Hort und Konsum und vor der Tür ein großer Park. Und da hat man sich halt dort aufgehalten und da sind die ersten Freundschaften auch sehr wohl entstanden, die auch bis jetzt auch gehalten haben, bis vor kurzem. Aber in der Basener Wohnung eigentlich weniger, weil da waren erstens einmal nicht so viele Kinder. Und mich haben sie ja dann in den Kindergarten gesteckt, vis-à-vis von der Volkshochschule. Und das hat mir ja überhaupt nicht gefallen, weil dieses kollektive Essen und Schlafen und so, das ist so, das ist nicht meins. Und da soll ich angeblich, habe ich dann ein Kind gebissen, haben sie mich dann rausgenommen und haben gemeint, naja, hier wächst ein kleiner Freigeist heran. Und da muss ich sagen, waren meine Eltern auch ziemlich gut. Sie haben dann schon nicht mit darauf beharrt und das muss jetzt so oder so sein. Und ich war sicher ein schwieriges Kind, weil ich war ja wahnsinnig neugierig auf alles. Und sowas ist natürlich für die Eltern schon ziemlich anstrengend. Also ich habe sicher eine gute Erziehung genossen. Ich habe die Menschen gegrüßt, ob sie es wollten oder nicht. Ich habe Bitte und Danke gesagt. Das waren ganz normale Dinge. Und was ich immer gewusst habe, ich habe immer die Wahrheit gesagt. Weil ich auch gefunden habe, wenn ich lüge, muss ich mir so viel merken. Und wenn ich die Wahrheit sage, muss ich mir gar nichts merken, weil das ist ja leicht hervorzuholen. Und das habe ich bis heute behalten. Ich finde, Lügen ist ziemlich anstrengend. Es gibt schon Notlügen, die sind okay. Aber so richtige Lügen, da muss man sich ja unendlich viel merken. Weil sonst wird man ja sehr schnell erwischt. Da könnte ich jetzt auch wieder einiges dazu sagen, was ich nicht sage.
An dieser Stelle möchten wir kurz einhaken. Was du gleich hörst, ist schwer auszuhalten. Chris Lohner spricht über das Schicksal ihrer Familie in der Zeit des Nationalsozialismus. Es geht um Depressionen, einen Suizidversuch und um Mord. Wenn dieses Thema für dich belastend ist, hör diese Stelle bitte nicht allein an oder überspring sie. Wenn du selbst von Suizidgedanken betroffen bist oder jemanden kennst, dem es sehr schlecht geht, findest du in den Shownotes Anlaufstellen für Unterstützung. Was Chris Lohner hier erzählt, hat einen historischen Hintergrund. Die Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie geistigen und körperlichen Behinderungen systematisch. Dieses Verbrechen wurde zynisch als Euthanasie bezeichnet und kostete hunderttausende Menschen das Leben. Auch die damalige Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof in Wien war Teil dieses Systems. Chris Lohner nennt die psychiatrische Klinik bei ihrem langjährigen Namen Baumgartner Höhe. Heute heißt das Areal Klinik Penzing. Wir lassen dich jetzt wieder zurück in die Erzählung.
Der Vater meiner Mutter ist gestorben, da war sie noch ein kleines Mädchen. Und den Vater meines Vaters haben die Nazis umgebracht. Der hatte eine Depression, wie viele Menschen, die in der Zeit ja keinen Job mehr hatten, keinen Verdienst mehr hatten, kein Einkommen mehr hatten, keine Aussicht auf irgendeine neue Stellung und hat einen Selbstmordversuch unternommen. Und da kam er auf den Steinhof, weil für die Nazis waren Selbstmörder und Menschen mit Behinderungen waren unwertes Leben. Und die wurden dann außerhalb der KZs umgebracht im Spital. Und dann kam ein Telegramm nach Hause zur Großmutter mit Diagnose, ist an Lungenentzündung gestorben. Und für mich, ich hatte immer so eine Sehnsucht nach Großvätern. Und wie ich schon in der Straßenbahn mitfahren durfte, habe ich mich immer auf die älteren Herren gestürzt. Die waren sicher nicht älter, aber für mich halt die älteren Herren mit Bart. Und bin ihnen auf die Knie geklettert und habe gesagt, Opa, Opa. Und es war für meine junge Mutter natürlich eine Katastrophe. Aber diese Sehnsucht hatte ich immer nach einem Großvater. Also bei uns hat jeder gewusst, was Sache ist. Jeder hat gesehen, wie Juden aus ihren Wohnungen vertrieben wurden. Jeder hat irgendeinen Nachbarn gehabt, der nicht mehr zurückgekommen ist. Also man kann mir nicht erzählen, man hat das nicht gewusst. Es war ja niemand am Heldenplatz. Man hat ja gar nicht gewusst, was ist das? Wir waren ja die Opfer. Wir waren ja so ganz lang die Opfer. Und das ist etwas, was ich überhaupt in dieser Volksseele nicht verstehe. Bis heute nicht. Tut mir leid. Und ich finde ja, es ist alles ärger geworden. Der Antisemitismus, der Rassismus, die Frauenfeindlichkeit, die Fremdenfeindlichkeit. Es ist alles ärger geworden. Leider. Und bei uns wurde zu Hause auch darüber geredet. Es wurde auch, ich habe das gewusst von meinem Großvater. Das habe ich gewusst als Kind. Also ich bin froh, ganz ehrlich, dass ich in der Zeit ein Kind war. Ich glaube, wenn ich erwachsen gewesen wäre, wäre ja im KZ gelandet. Ja, weil ich hätte sicher meinen Mund nicht gehalten. Ich habe nie meinen Mund gehalten, ich halte ihn ja auch jetzt nicht. Wenn ich etwas zu sagen habe, dann verkünde ich das auch. Weil ich ein öffentlicher Mensch bin seit 55 Jahren und der Meinung bin, ich habe eine Verantwortung, Dinge aufzuzeigen und das mit Respekt und schon auf hohem Niveau. Wenn man seine Nase aus dem Fenster steckt, muss man damit rechnen, dass einem der Wind um die Nase bläst. Damit kann ich gut umgehen. Ich kann gut mit einem Ja umgehen, mit einem Nein umgehen. Ich kann nicht mit Blödheit, Ungerechtigkeit und Penetranz umgehen. Da habe ich ein großes Problem. Und ich kann auch mit Humorlosigkeit nicht gut umgehen. So wie wir auch natürlich wenig zu essen hatten, hatten wir auch nichts zum Anziehen. Logisch. Und da wurden halt viele Dinge aufgetrennt, Pullover aufgetrennt, neu gestrickt. Die haben dann gekratzt wie die Hölle natürlich. Es wurden Kleider aufgetrennt und kleiner gemacht. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, war gelernte Schneiderin. Die hat dann tollen halt Kleidchen gemacht. Und mein Vater war ja immer unterwegs, um irgendwelche Schnäppchen zu entdecken. Der hat dann irgendeinen Stoff entdeckt, einmal 10 Meter Stoff, lila mit Punkterln, und die hat er gekauft und aus dem wurden dann Stufenröcke gemacht für uns. Und das werde ich nie vergessen. Also wir sind natürlich gewachsen und die Stufenröcke wurden dann angestückelt mit dem Stoff, der nicht schon 100-mal gewaschen war, und so hat es dann auch ausgeschaut. Und wir fanden das natürlich grauenhaft. Und es gab ja auch diese Care-Pakete aus den USA. Und da gab es einmal auch Haferlschuhe, die mir um 3 Nummern zu groß waren. Da musste ich halt ganz viele Socken anziehen. Seither habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Haferlschuhen. Das bleibt einem schon. Und also modisch war da gar nichts. So heute, wo Kinder sagen, ich will ein Designer-T-Shirt und wenn ich das nicht kriege, lege ich mich am Boden und schreie. Also davon, ich habe eine Kleiderschürze gehabt unter der Kleiderschürze habe ich irgendein Leiberl angezogen. Und das wurde halt, 2 Leiberl habe ich gehabt, die wurden gewaschen, alternierend, und die Kleiderschürze aus, fertig, Schluss. Und also ich habe mein erstes gekauftes Kleidungsstück, da war ich 16. Das war ein Duffelcoat, das weiß ich noch ganz genau. Weil es wurde immer genäht und umgeändert und gemacht. Und ja, das war, also es hat nicht gerade unser modisches Interesse geweckt. Das heißt, es hat sehr wohl unser modisches Interesse irgendwann geweckt, aber es hat ja nichts geholfen. Es konnte nichts gekauft werden. Wenn was gekauft wurde, war es ja auch noch ziemlich teuer. Also das hat sich sicher durch meine Kindheit gezogen, dass ich nie irgendwas hatte, wo ich gesagt habe, wow, das ist schön. Das ist ja, wir haben ja alle gleich ausgeschaut. Wir haben Krankenkassenbrillen gehabt, wenn man Brillen tragen musste. Also ja, es ist allen gleich gegangen. Es ist dann irgendwann einmal, sind irgendwelche davon galoppiert ein bisschen, wenn der Vater irgendeine Position hatte, wo er mehr Geld verdient hatte. Das war ja bei uns nicht der Fall, denn wenn man im Kulturbetrieb war, wie in der Volkshochschule, hat man ja nicht das Wahnsinnsgehalt bekommen. Und da waren dann schon Unterschiede, das habe ich dann in der Schule schon gesehen, dass jemand mehr hatte, aber auch das war mir auch egal. Also mir ist es gut gegangen, ich war ein fröhliches Kind und Neid habe ich bis heute nicht. Das kenne ich nicht. Und ich habe auch einmal in einem Buch geschrieben, dass es gibt ja den österreichischen Neid und den internationalen. Der österreichische Neid ist eigentlich nur dazu da, um dem anderen was zu verhindern, auch wenn man selber davon nichts hat. Während der internationale Neid, der lässt sich ja in Ehrgeiz umwandeln. So wie in Amerika, wenn ich sehe, aha, der hat mit seinem Können und mit dem, was er macht, hat er das und jenes erreicht, aha, na gut, du wirst mich anstrengen, dass ich das auch mache. Dann kriege ich das vielleicht auch. Hier ist es so, dass jemand lieber etwas verhindert, damit er jemand etwas nicht hat. Nur selber hat er eh nichts davon, weil er kriegt das, was er verhindert hat, kriegt ja er nicht. Also Neid ist etwas, was ich, ja, das ist nicht meins. Das ist so. Ich bin in Amerika in die Schule gegangen. Ich weiß das. Ich weiß das einfach. Und das muss man immer wieder den Leuten klar machen. Und ich weiß das auch durch meine Arbeit beim Fernsehen. Wenn ich irgendein Angebot hatte für etwas und es ist irgendwo gelandet, noch nicht bei den Gottöbersten, sondern schon vorher auf einem Schreibtisch, dann wurde das gleich abgeschmettert. Man hat es halt nur verhindert. Ich bin ja in einem besetzten Wien aufgewachsen, wie ja Österreich überhaupt in Demarkationslinien eingeteilt war. Ich bin in einem englischen Bezirk aufgewachsen und in einem russischen in die Schule gegangen. Und über das wurde ja geredet, über die Besatzungsmacht und wie das so sein wird. Und dann langsam hat es angefangen zu brodeln. Langsam hat man darüber geredet, dass unsere Politiker, und zwar aller Couleurs, sich bemüht haben, eine Art Vertrag, einen Staatsvertrag zu bekommen, um frei zu sein, um ohne ID-Card rumzurennen und ohne Ausgangssperre ab 20 Uhr und so weiter und ohne viele andere Dinge, die damals waren. Und irgendwann hat es geheißen, es ist soweit. Die haben sich so bemüht und der Staatsvertrag wird im Belvedere unterschrieben. Und da werden sich die ganzen Alliierten zusammentun mit unseren Politikern und dann wird dieser Staatsvertrag unterschrieben und da werden wir alle hingehen. Und das war ein aufregender Tag. Wir wurden alle hübsch angezogen, so hübsch heute das möglich war. Und ich war noch nicht einmal 12 Jahre und meine Schwester war 10 und da sind wir dahin gepilgert. Und da waren 100.000 Menschen vor dem Schloss in dem Park und haben dann, als alle rauskamen, und es war natürlich ein Hallo, und ich weiß das von Hugo Bortisch, dass sehr wohl nicht oben am Balkon es hieß, Österreich ist frei. Das wurde im großen Festsaal gesagt, als der Staatsvertrag unterschrieben wurde. Aber er wurde hergezeigt. Er wurde den Menschen hergezeigt und es war natürlich ein Riesenhallo. Ja. Also das werde ich auch nicht vergessen. Und als die Pummerin nach Wien kam, waren wir auch dabei. Weil die Kärntnerstraße war ja noch zu befahren. Links und rechts gab es ja noch Verkehr. Und da fuhr die Bummerin über die Kärntnerstraße zum Stephansdom. Und da waren wir auch dabei. Und das war auch spannend. Also ich habe viel Geschichte erlebt. So wie ich heute auch Geschichte erlebt, die allerdings nicht so hoffnungsträchtig war.
Eine Frage hätten wir doch noch. Was ist für Sie ein gutes Leben?
Anständig, respektvoll und mit viel Empathie durchs Leben zu gehen.
Das war die erste von 4 Folgen mit Chris Lohner. In der nächsten Folge erzählt sie von ersten Lieben, einem Schuljahr in den USA und ihrer wilden Zeit als Model in den 60er Jahren. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt oder empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Konzept, Redaktion und Produktion Mesi Tötschinger und Eva Weißenberger. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Mitarbeit Lisa Sanz und Peter Zirps. Sounddesign Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien und dem Media Innovation Lab der WZ GmbH bei redaktioneller Unabhängigkeit.